Herzlich willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin-Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Analyse. Du hast uns ja einiges an Material zum Thema Bitcoin-Adressen zukommen lassen, vor allem einen Artikel, der sich die Funktionsweise und die Sicherheit mal genauer anschaut. Und unser Ziel ist jetzt, ja, da gemeinsam durchzugehen, oder?
Und die wichtigsten Punkte für dich rauszufiltern. Also, was ist so eine Adresse jetzt wirklich, jenseits dieser üblichen Vergleiche? Wie sicher ist das Ganze eigentlich? Und warum ist dieses Konzept so, ja, so zentral für Bitcoin? Lass uns das mal auseinandernehmen. Fangen wir vielleicht direkt mit der bekanntesten Analogie an. Die steht ja auch in deinen Unterlagen drin. Die Bitcoin-Adresse, die sei wie eine Kontonummer.
Das hilft am Anfang sicher, aber das greift doch zu kurz, oder? Was ist da der entscheidende Unterschied?
Ja, genau. Die Analogie zur Kontonummer, die ist griffig, keine Frage. Aber sie verschleiert eigentlich das Wesentliche. Der Kernunterschied, und der kommt im Material auch stark raus, ist eben die Dezentralität und die Pseudonymität. Also hinter einer Bitcoin-Adresse, da steht halt keine Bank, ne? Kein Institut, keine zentrale Registrierungsstelle, die deinen Namen kennt oder so.
Okay.
Sie ist ein rein mathematisches Konstrukt, technisch gesagt. Der öffentliche Teil von einem kryptografischen Schlüsselpaar. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, bedeutet aber vor allem, jeder kann so eine Adresse jederzeit kostenlos und wirklich in Sekundenschnelle selbst erzeugen.
Das ist schon ein gewaltiger Unterschied zur Eröffnung eines Bankkontos, ja. Und wie macht man das dann praktisch? Also muss ich mich da irgendwo anmelden?
Nein, überhaupt nicht. Das ist auch eine häufige Frage, die in den FAQs deines Materials auftaucht. Wie erstelle ich eine Adresse? Die Antwort ist über eine sogenannte Wallet. Das ist ja eine App oder vielleicht auch ein kleines Gerät. Und die generiert diese Adressen für dich und verwaltet sie auch. Ganz ohne Registrierung, ohne Erlaubnis. Das Wichtigste dabei, und das ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt der Sicherheit, zu jeder öffentlichen Adresse gehört ein geheimer, ein privater Schlüssel. Nur wer diesen privaten Schlüssel hat, der kann die Bitcoins, die an die öffentliche Adresse geschickt wurden, auch wieder ausgeben.
Ah, okay. Also die Adresse ist zum Empfangen da, klar. Und der private Schlüssel dann zum Ausgeben. Das ist quasi die digitale Version von Besitz ist Verfügungsgewalt. So ungefähr.
Exakt. Genau das. Darin liegt die eigentliche Revolution, die Bitcoin ermöglicht. Vertrauen entsteht eben nicht durch eine zentrale Institution wie eine Bank, sondern durch nachprüfbare Kryptographie und durch die alleinige Kontrolle über diesen privaten Schlüssel. Deine Coins gehören halt wirklich dir, solange nur du den Schlüssel hast.
Okay, das leuchtet ein. Aber wie entsteht die Adresse jetzt technisch? Du hast Kryptographie gesagt, im Artikel steht ja auch, es fängt alles mit einem Private Key an. Wie wird denn aus diesem geheimen Schlüssel diese öffentliche Zeichenkette, die man dann weitergibt?
Richtig, genau. Alles fängt mit dem Private Key an. Das ist im Grunde genommen eine riesige, zufällig gewürfelte Zahl, 256 Bit lang. Die Zahl ist so gigantisch groß, dass es praktisch ausgeschlossen ist, sie zu erraten oder dass zwei Leute zufällig dieselbe generieren. Man spricht da von einer Zahl mit ungefähr 77 Nullen. Die Wahrscheinlichkeit, da zweimal die gleiche zu erwürfeln, ist astronomisch klein. Praktisch null.
Unvorstellbar klein. Okay. Und aus dieser Geheimzahl wird dann die öffentliche Adresse abgeleitet.
Genau. Aus diesem Private Key wird mit einem mathematischen Verfahren, elliptische Kurvenkryptographie heißt das, keine Sorge, die Details sind echt komplex, aber das Prinzip ist wichtig, der sogenannte Public Key berechnet. Das Entscheidende hierbei ist, dieser Prozess ist eine Einbahnstraße. Vom Private Key kommst du leicht zum Public Key, aber umgekehrt, also vom Public Key zurück zum Private Key, das ist praktisch unmöglich. Das ist fundamental. Ja, denn so bleibt der Private Key sicher und geheim, auch wenn der Public Key bekannt wird.
Verstehe. Eine mathematische Falltür sozusagen. Man kommt rein, aber nicht mehr zurück.
Ja, das ist eine gute Analogie. Und jetzt kommt der nächste Schritt zur eigentlichen Adresse. Dieser Public Key, der wird dann nochmal bearbeitet. Der wird durch kryptografische Hash-Funktionen geschickt. Im Material werden SHA-265 und RIPMD-160 genannt. Das kann man sich vorstellen wie das Erstellen von einem eindeutigen digitalen Fingerabdruck. Diese Funktionen, die komprimieren den Public Key, machen ihn kürzer und sie fügen noch eine weitere Sicherheitsebene hinzu.
Also wird der Public Key quasi nochmal verpackt und gekürzt. Ist das richtig?
Richtig, genau. Und das Ergebnis dieser Hashings, zusammen mit ein paar Zusatzinfos zur Fehlererkennung, das wird dann in einem speziellen Format kodiert. Das ist das Base58-Check-Format. Und das ist dann diese 26 bis 35 Zeichen lange Kette aus Buchstaben und Zahlen, die wir als Bitcoin-Adresse kennen. Dieses Format hat zwei ziemlich clevere Eigenschaften. Erstens, es lässt ähnlich aussehende Zeichen weg, also die 0, das große O, das große I und das kleine L, um Tippfehler zu vermeiden.
Ah ja.
Und zweitens, es enthält eine Prüfsumme. Wenn du dich also vertippst, dann merkt die Wallet-Software das in den allermeisten Fällen sofort und sagt, ungültige Adresse.
Ah, deshalb meckert die Wallet manchmal, wenn man eine Adresse falsch kopiert oder so. Das ist also direkt eingebaut.
Genau, diese Prüfsumme, die ist extrem wichtig. Für die Nutzerfreundlichkeit und die Sicherheit im Alltag. Und das Faszinierende daran, was auch in deinem Artikel durchscheint, der ganze Prozess basiert auf offener, transparenter und nachprüfbarer Mathematik. Kein Vertrauen in eine zentrale Instanz nötig, nur eben in die Gesetze der Mathematik.
Das bringt uns zurück zu den Schlüsseln. Wir haben jetzt also den geheimen Private Key zum Ausgeben und die öffentliche Adresse zum Empfangen, die aus dem Public Key abgeleitet wurde. Die Briefkastenanalogie von vorhin passt hier wirklich gut, oder? Die Adresse ist der öffentlich sichtbare Briefkastenschlitz, aber nur der Private Key ist der Schlüssel, der den Kasten aufmacht. Was heißt das jetzt ganz konkret für die Sicherheit meines Geldes?
Es heißt, dass die Sicherheit deiner Bitcoins wirklich zu 100% davon abhängt, wie sicher du deinen Private Key aufbewahrst. Das ist der Kernpunkt, der wird immer wieder betont. Verlierst du den Private Key, sind die Coins weg. Einfach weg. Unwiederbringlich stiehlt ihn jemand, kann er über deine Coins verfügen. Es gibt halt keine Bank, die dir helfen kann, keinen Passwort-Vergessen-Knopf. Das ist diese viel zitierte Eigenverantwortung bei Bitcoin.
Und genau deshalb sind wahrscheinlich diese Hardware-Wallets so populär, die im Material ja auch erwähnt werden, weil die den Schlüssel offline halten.
Exakt. Hardware-Wallets sind kleine Geräte, die sind extra dafür gebaut, Private Keys sicher zu generieren und eben offline zu speichern. Selbst wenn dein Computer mit Viren verseucht ist, kommt die Schadsoftware nicht an den Schlüssel auf dem separaten Gerät ran. Transaktionen werden auf dem Gerät signiert, ohne dass der Schlüssel das Gerät jemals verlässt.
Das wirft jetzt eine Frage auf, die steht auch in den FAQs deiner Unterlagen. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Bitcoin-Adresse und einer Wallet? Ist die Wallet also mehr als nur eine Adresse?
Ja, deutlich mehr. Die Wallet ist die Software oder eben die Hardware, die deine Schlüssel verwaltet, also vor allem den Private Key. Sie generiert Adressen für dich. Sie zeigt dir deinen Kontostand an, indem sie die öffentliche Blockchain abfragt. Und sie erstellt und signiert Transaktionen, wenn du Bitcoins senden willst. Die Bitcoin-Adresse ist also nur eine der vielen Empfangsmöglichkeiten, die deine Wallet für dich bereitstellen kann.
Ah, okay. Und das führt direkt zur nächsten FAQ-Frage. Kann ich mehrere Adressen haben? Offenbar ja, oder?
Unbedingt. Du kannst nicht nur, du solltest sogar viele Adressen verwenden. Eine gute Wallet generiert für jeden einzelnen Empfangsvorgang automatisch eine neue Adresse. Das ist ein wichtiges Feature für die Privatsphäre. Da kommen wir gleich noch drauf. Du kannst theoretisch unendlich viele Adressen haben, die alle von deiner einen Wallet verwaltet werden. Und diese ganzen Schlüssel und Adressen, die lassen sich meist über eine sogenannte Seed Phrase sichern und wiederherstellen. Das sind diese 12 oder 24 Wörter.
Ah ja, die kennt man.
Die du ganz am Anfang bei der Einrichtung einer Wallet sicher notieren und natürlich offline aufbewahren musst. Diese Wörter sind quasi der Generalschlüssel zu all deinen Private Keys in dieser Wallet.
Diese berühmten 12 oder 24 Wörter, die sind also der Backup für alles. Das ist dann wirklich das Allerwichtigste, was man sicher verwahren muss.
Absolut. Die Seed Phrase ist quasi dein Private Key. Nur in lesbarer Form. Wer die hat, hat Zugriff auf die Coins. Punkt.
Mir ist beim Anschauen von Adressen auch in den Beispielen deines Artikels aufgefallen, dass die ja unterschiedlich anfangen. Mal mit einer 1, mal mit einer 3, manchmal mit BC1. Das wirkt erstmal ein bisschen verwirrend. Warum gibt es da verschiedene Formate?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung und das spiegelt halt die technische Evolution von Bitcoin wider. Diese verschiedenen Anfänge, die kennzeichnen unterschiedliche Adresstypen. Die wurden im Laufe der Zeit eingeführt, meistens um die Effizienz zu steigern oder neue Funktionen zu ermöglichen. Lass uns die mal kurz durchgehen, wie sie auch im Material beschrieben sind. Da sind zuerst die Legacy-Adressen.
Okay.
Die fangen mit einer 1 an. Das sind die Urgesteine sozusagen. Das älteste Format aus den Anfangstagen von Bitcoin. Die sind maximal kompatibel, funktionieren also mit so ziemlich jeder Wallet und jedem Dienst. Ihr Nachteil? Sie sind am wenigsten effizient. Transaktionen von solchen Adressen brauchen mehr Speicherplatz in der Blockchain und verursachen deshalb tendenziell höhere Gebühren.
Okay, die Klassiker also. Und die mit der 3. Was ist damit?
Das sind P2SH-Adressen. Pay-to-Stripped-Hash. Die kamen später und ermöglichen komplexere Transaktionsarten im Hintergrund. Das bekannteste Beispiel sind wohl Multisignature-Wallets, also wo zum Beispiel 2 von 3 Leuten zustimmen müssen, bevor Coins ausgegeben werden können. Die sind auch schon etwas effizienter als die alten Legacy-Adressen.
Ah, verstehe. Also für speziellere Anwendungsfälle, aber auch schon ein Fortschritt. Und dann gibt's noch BC1. Das sind die modernsten, habe ich rausgehört.
Genau. Das sind die BECH32 oder Native SegWit-Adressen. Das ist das modernste und aktuell auch empfohlene Format. Es wurde mit dem SegWit-Upgrade Segregated Witness eingeführt. Das war eine wichtige technische Verbesserung bei Bitcoin. Das Hauptziel von SegWit war, die Datenmenge pro Transaktion zu reduzieren und damit die Gebühren zu senken und auch die Skalierbarkeit vom Netzwerk zu verbessern. BECH32-Adressen haben ein paar Vorteile. Sie verwenden nur Kleinbuchstaben, das macht sie besser lesbar und beugt Verwechslungen vor. Sie haben eine nochmals verbesserte Fehlererkennung gegenüber dem alten Base58-Check. Und vor allem, Transaktionen mit ihnen sind am platzsparendsten und verursachen die niedrigsten Gebühren.
Das heißt also, als Nutzer merke ich davon hauptsächlich, dass die Adresse anders aussieht, klar, aber vor allem, dass ich bei diesen modernen BC1-Adressen potenziell Gebühren spare. Und sie vielleicht etwas fehlertoleranter bei der Eingabe sind.
Exakt. Für dich im normalen Gebrauch, Adresse kopieren, einfügen, senden, ändert sich am Ablauf wenig. Aber die Wahl des Formats hat eben Auswirkungen auf die Kosten und die Effizienz. Und das bringt uns zur Frage aus deinen Unterlagen. Kann ich meine alte Adresse weiterverwenden? Ja, absolut. Adressen, die einmal erstellt wurden, bleiben für immer gültig. Du kannst also auch heute noch Bitcoins an eine alte Einer-Adresse empfangen und von dort senden. Es ist aber meistens sinnvoll, ja, für neue Empfangsvorgänge von deiner Wallet eine neue Adresse im modernen BEC32-Format BC1 generieren zu lassen. Einfach um von den Vorteilen zu profitieren. Und wie gesagt, für die Privatsphäre ist es sowieso besser, Adressen nicht ständig wieder zu verwenden.
Das Stichwort Privatsphäre ist jetzt gefallen. Hier wird es ja oft missverstanden, das wird im Material auch angemerkt. Viele denken ja, Bitcoin sei anonym. Aber der Artikel betont, es sei eher pseudonym. Wo liegt da der Unterschied und warum ist das wichtig?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und eine häufige Quelle für Verwirrung. Bitcoin ist definitiv nicht anonym, sondern pseudonym. Der Unterschied ist gewaltig. In der Bitcoin-Blockchain ist jede einzelne Transaktion, also wer an welcher Adresse wie viel geschickt hat, für immer öffentlich einsehbar. Jeder kann mit einem sogenannten Blockchain-Explorer nachschauen, welche Beträge an welcher Adresse geflossen sind und wie hoch das Guthaben einer Adresse ist. Diese Transparenz ist gewollt, ne? Sie schafft Vertrauen und Nachprüfbarkeit ohne eine zentrale Instanz.
Okay, alles ist öffentlich. Aber wo kommt dann die Pseudonymität ins Spiel? Ich dachte,
die Pseudonymität liegt darin, dass die Adresse selbst, also diese Zeichenkette wie BC1Q, erstmal nicht direkt mit deiner realen Identität, deinem Namen oder deiner Wohnadresse verknüpft ist. Sie ist ein Pseudonym. Solange du also nicht selbst irgendwie eine Verbindung herstellst, bleibst du hinter dieser Adresse quasi verborgen.
Und wann stelle ich so eine Verbindung her? Also wie passiert das?
Der häufigste Fall ist wohl, wenn du bei einer Kryptobörse Bitcoins kaufst. Dort musst du dich ja in der Regel identifizieren, mit Ausweis und allem. KYC, Know Your Customer.
Mhm.
Wenn du dann von dieser Börse Bitcoins auf deine private Wallet-Adresse schickst, kennt die Börse potenziell die Verbindung zwischen deiner Identität und dieser spezifischen Adresse. Oder wenn du deine Adresse öffentlich irgendwo postest und mit deinem Namen verknüpfst, logischerweise.
Verstehe. Also die Frage, sind Bitcoin-Adressen wirklich anonym, muss man ganz klar mit Nein beantworten. Sie sind pseudonym, aber diese Pseudonymität kann man eben auch verlieren.
Genau. Und um diese Pseudonymität bestmöglich zu wahren, gilt eben die Empfehlung, für jeden Empfang eine neue Adresse verwenden. Gute Wallets machen das ja automatisch. Dadurch wird es für Außenstehende viel, viel schwieriger, all deine Transaktionen zu einem einzigen Finanzprofil zusammenzufügen. Stell dir vor, du würdest für jede Gehaltszahlung ein neues Bankkonto eröffnen. Das macht es komplizierter, dein gesamtes Finanzgebaren nachzuvollziehen, oder?
Guter Vergleich.
Diese eingebaute Transparenz ist eben, wie dein Artikel andeutet, ein zweischneidiges Schwert. Sie sorgt für Sicherheit und Überprüfbarkeit im Netzwerk, klar. Aber sie erfordert vom Nutzer eben auch Achtsamkeit, um die eigene Privatsphäre zu schützen. Es gibt zwar fortgeschrittene Techniken wie CoinJoin, um die Nachverfolgbarkeit zu erschweren, aber das Grundprinzip der öffentlichen Pseudonymität, das bleibt.
Das leuchtet ein. Kommen wir mal zur Sicherheit. Die Kryptographie dahinter, also das Erraten des Private Keys, ist unmöglich. Die Einbahnstraße vom Private zum Public Key, das klingt ja extrem robust. Dein Artikel fragt aber auch, wie sicher ist eine Bitcoin-Adresse? Und erwähnt ja auch Diebstähle. Wo liegen also die tatsächlichen Risiken in der Praxis?
Das ist der entscheidende Punkt, den auch dein Material super herausarbeitet. Die Schwachstelle ist fast nie die Bitcoin-Technologie oder die Kryptographie selbst. Die ist nach heutigem Stand wirklich bombensicher. Die Risiken liegen fast immer beim Nutzer und dem Umgang mit dem Private Key bzw. der Seed Phrase. Die Adresse selbst, dies ist ja nur ein öffentlicher Empfangspunkt. Die kann nicht gehackt werden in dem Sinne. Gehackt wird der Zugriff auf den Private Key.
Okay, also menschliches Versagen oder externe Angriffe auf den Nutzer, nicht aufs Protokoll selbst. Welche Gefahren sind das denn konkret? Kannst du da Beispiele nennen?
Ja, klar. Die häufigsten sind wohl Phishing. Also Betrüger bauen Webseiten oder Apps nach, die aussehen wie deine echte Wallet oder eine Börse. Du loggst dich ein oder gibst deine Seedphrase ein und zack, übergibst sie damit direkt an die Angreifer. Malware, Schadsoftware auf deinem Computer oder Smartphone. Das kann ein Keylogger sein, der deine Passwörter oder die Seedphrase bei der Eingabe mitschneidet oder Software, die gezielt nach Wallet-Dateien sucht. Besonders fies, Malware, die die Zwischenablage manipuliert. Du kopierst eine Empfangsadresse.
Oh ja.
Aber beim Einfügen wird heimlich die Adresse des Angreifers eingefügt. Merkst du oft gar nicht sofort. Unsichere Aufbewahrung, das ist der Klassiker. Die Seedphrase wird als Screenshot auf dem Handy gespeichert oder in der Textdatei auf dem PC, in der Cloud, per E-Mail an sich selbst geschickt oder auf dem Zettel, der offen rumliegt. Das ist, als würdest du den Tresorschlüssel neben den Tresor legen.
Macht Sinn. Ja.
Verlust ohne Backup. Die Hardware-Wallet geht kaputt. Das Handy mit der Software-Wallet wird geklaut. Der Zettel mit der Seedphrase verbrennt oder geht verloren. Wenn du kein sicheres Backup deiner Seedphrase hast, sind die Coins weg. Niemand kann sie wiederherstellen. Einfach weg.
Puh, das sind einige Fallstricke. Und was ist mit der Frage, was passiert, wenn ich meine Adresse falsch eingebe, also beim Senden? Kann das passieren?
Da gibt's zwei Szenarien. Erstens, du machst einen einfachen Tippfehler. Dank der eingebauten Prüfsumme, also in Base58Check und Batch 32, erkennt die Wallet das in den allermeisten Fällen und meldet ungültige Adresse. Die Transaktion kann gar nicht erst gesendet werden. Das ist der gute Fall. Zweitens, und das ist gefährlich, du gibst versehentlich eine andere, aber gültige Adresse ein. Zum Beispiel die eines Betrügers, der dich dazu gebracht hat, sie zu kopieren. Oder eine alte Adresse von dir, deren Schlüssel du nicht mehr hast. Oder eben durch diese fiese Malware in der Zwischenablage.
Mhm.
Wenn die Adresse formal gültig ist, geht die Transaktion raus. Und weil Bitcoin-Transaktionen unumkehrbar sind, sind die Coins dann für dich verloren. Da hilft nur doppelt und dreifach prüfen. Wirklich essentiell.
Das unterstreicht die Eigenverantwortung nochmal enorm. Was sind denn die wichtigsten Schutzmaßnahmen, die auch im Material empfohlen werden, um diese Risiken zu minimieren?
Also die goldene Regel ist die sichere Selbstverwahrung, Self-Custody. Aber eben mit Verstand. Nutze etablierte, idealerweise quelloffene, also Open-Source-Wallets. Für nennenswerte Beträge ist eine Hardware-Wallet eigentlich unverzichtbar, um die Schlüssel offline zu halten. Wirklich. Bewahre die Seedphrase wie deinen größten Schatz auf. sicher, offline, niemals digital speichern, nicht abfotografieren, am besten Feuer- und Wassergeschützt, vielleicht sogar mehrere Backups an unterschiedlichen, sicheren Orten erstellen.
Okay.
Sei extrem misstrauisch gegenüber Links, E-Mails, Software-Downloads, unerwarteten Nachrichten, die dich zur Eingabe von Daten auffordern. Wirklich, lieber einmal zu viel gezögert. Überprüfe Empfangsadressen immer sorgfältig, am besten mehrere Zeichen am Anfang und Ende, bevor du auf Senden klickst. Bei Hardware-Wallets solltest du die Adresse auch auf dem Display des Geräts nochmal verifizieren. Für sehr große Vermögen kommt eventuell Cold Storage in Frage, also Systeme, die wirklich niemals direkt mit dem Internet verbunden waren. Und ein Punkt, der oft vergessen wird, denk auch an die Dokumentation für rechtliche Aspekte. Wie Steuern zum Beispiel. Das hat zwar nichts direkt mit der technischen Sicherheit zu tun, aber es gehört zur sorgfältigen Verwaltung irgendwie dazu.
Okay,
das ist eine Menge Verantwortung, klar, aber es klingt machbar, wenn man die Prinzipien verstanden hat und sorgfältig ist. Fassen wir die Kernerkenntnisse aus deinen Unterlagen nochmal zusammen. Eine Bitcoin-Adresse ist also weit mehr als nur eine Kontonummer. Sie ist der öffentliche Teil eines kryptografischen Schlüsselpaars, untrennbar verbunden mit dem geheimen Private Key, der dir die alleinige Kontrolle über die zugehörigen Coins gibt. Der Briefkastenschlitz versus der Schlüssel, das Bild passt gut. Die Adressen werden durch einen sicheren Einwegprozess aus dem Private Key generiert und es gibt verschiedene Formate. Legacy 1, P2SH 3, Beach 22, BC1, wobei die neueren effizienter und günstiger sind. Das System ist nicht anonym, sondern pseudonym und radikal transparent. Alle Transaktionen sind öffentlich, aber nicht direkt mit deiner Identität verknüpft, solange du aufpasst. Und die Sicherheit? Tja, die hängt fundamental davon ab, wie gut du deinen Private Key bzw. deine Seed Phrase schützt. Stichwort Selbstverwahrung, Eigenverantwortung. Habe ich das so richtig erfasst?
Perfekt zusammengefasst. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Und genau dieses Verständnis, das ist entscheidend. Es zeigt den Kern von Bitcoin, die Möglichkeit zur finanziellen Selbstbestimmung. Ja, Unabhängigkeit von traditionellen Mittelsmännern. Aber diese Freiheit, die erfordert eben auch die Übernahme der vollen Verantwortung für die eigene Sicherheit. Es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden, wenn man nachlässig ist. Das muss klar sein.
Das ist ein starkes Schlusswort. Wenn wir diese Technologie der Adressen und Schlüssel verstehen, gibt sie uns tatsächlich mächtige Werkzeuge an die Hand, echte digitale Eigenverantwortung über Vermögenswerte. Das wirft aber vielleicht noch eine letzte Frage auf, so einen Gedanken zum Mitnehmen für dich. Wenn jede Transaktion, wenn auch pseudonym, für immer öffentlich und nachvollziehbar in dieser Blockchain steht, welche völlig neuen Formen der Finanzanalyse, der Mustererkennung, vielleicht auch der Überwachung könnten sich daraus in Zukunft entwickeln? Dinge, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Wie verändert diese radikale Transparenz auf lange Sicht unser Verhältnis zu Geld, zu Daten, zur Privatsphäre? Damit sind wir für heute am Ende unserer Analyse deines Materials zu Bitcoin-Adressen. Ich hoffe, diese gemeinsame Durchsicht war hilfreich für dich und hat die wichtigsten Punkte klar herausgearbeitet. Danke, dass du die Quellen mit uns geteilt hast. Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like. Und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gerne in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.